Der Predigttext steht in Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszusagen und voller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln.
Ich bete zu Beginn der Predigt. Herr, danke, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass du die Predigt gebrauchst und dass du redest durch mich. Amen. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Advent, Gottes Ankunft feiern. Bisher hatten wir in dieser Predigtreihe 3 Predigten, in denen wir Reaktionen auf die Geburt von Jesus betrachtet haben. Es ging zuerst darum, wie Maria auf die Geburt von Jesus, auf die ihre Schwangerschaft reagiert hat. Dann ging es darum, wie Zacharias, ein Verwandter von Jesus und Vater von Johannes dem Täufer, darauf reagiert hat. Und zuletzt ging es darum, wie Simeon, irgendein Senior in Jerusalem zu der Zeit, den die gar nicht kannten, der auf die darauf gewartet hat, den Retter der Welt zu sehen, wie der auf Jesus reagiert hat. Und heute schauen wir uns eine Reaktion auf die Geburt von Jesus an, die wesentlich später kommt, nämlich ungefähr 60 Jahre nach der Geburt von Jesus, also ein ganzes Rückblick auf sein Leben, eine Zusammenfassung. Das schauen wir uns heute an. Der Gemeindegründer Paulus schreibt an seinen ehemaligen Praktikanten und treuen Mitarbeiter Titus einen Brief, weil dieser auf der Insel Kreta arbeitet und seinen Rat braucht. Warum lesen wir heute in dieser Adventszeit so einen Brief? Ich glaube, dass der Text uns etwas darüber verraten kann, warum wir heute Weihnachten feiern. Ich habe mal ein bisschen geforscht, was man im Moment so hört und liest, wozu Weihnachten da ist. Neben Friede, Freude, Behaglichkeit, Liebe untereinander habe ich noch mehr gefunden. Die PNN schreibt, Weihnachtszeit ist Spendenzeit. An anderer Stelle schreibt sie, Potsdamer wollen gerade in der Weihnachtszeit etwas abgeben und Menschen, die es nicht so gut haben wie sie, eine Freude machen. Das Manager-Magazin schreibt, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Bild.de titelt, Zeit etwas Gutes zu tun, jenseits der üblichen Geschenkemarathons. Bild.de hat Ideen für 24 gute Taten gesammelt. Oder etwas Gutes zu tun hat zwar immer Saison, aber Weihnachten, das Fest der Liebe, gibt vielen dafür nochmal den letzten Ruck. Die Adventszeit ist tatsächlich die Zeit im Jahr mit dem höchsten Spendenaufkommen. So viele Menschen denken jetzt an andere Menschen und wollen was Gutes tun. Aber warum und warum jetzt? Es ist eine Auswirkung von Weihnachten. Weil Gott uns mit Jesus beschenkt hat, hat es sich eingebürgert, sich gegenseitig zu beschenken, aneinander zu denken, sich Gutes zu tun. Das ist eine Auswirkung des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um zu helfen. Das erinnert uns Menschen daran, zu helfen. Umfragen zeigen immer wieder, dass wenige Menschen wissen, warum Weihnachten eigentlich gefeiert wird. Und selbst wenn man es weiß, glauben die meisten Menschen gar nicht daran, dass Jesus wirklich auf diese Welt gekommen ist. Warum sollten sie eigentlich Weihnachten feiern? Wenn die Ursprungsmotivation von diesem Fest beim Schenken, das zu tun, weil Gott beschenkt, also fehlt, warum wird dann geschenkt und gespendet? Worum geht es bei guten Taten? Was ist meine Motivation, wenn ich Gutes tue? Was fällt euch ein? Warum tut man Gutes? Was ist eure Motivation, Gutes zu tun? Einfach, weil es gut und richtig ist, um Beachtung von anderen zu bekommen, um Dankbarkeit in den Augen des anderen zu erleben, um das auszugleichen, was ich Schlechtes gemacht habe, oder um das auszugleichen, was ich an Gutem unterlassen habe. Oder vielleicht, um meine Verantwortung als Mensch mit viel Geld, die Verantwortung wahrzunehmen. Was wäre, wenn es bei Weihnachten gar nicht darum ginge, Gutes zu tun, sondern anzuerkennen, dass mir Gutes getan wurde? In unserem Text geht es darum, Gutes zu tun, aber erst am Schluss. Es ist eine Konsequenz aus der erschienenen Gnade Gottes. Ohne diese Reihenfolge macht es gar keinen Sinn. Wenn es ohne klappen würde, dann bräuchte es Weihnachten tatsächlich nicht. Wenn wir gut sein könnten und ausschließlich Gutes tun könnten, dann hätte es Jesus nicht gebraucht. Dazu ein Zitat aus dem Jahr 1500 plus minus ein paar Jahre. Es ist ausgeschlossen, dass alle Verhältnisse gut sind, solange nicht alle Menschen gut sind, worauf wir ja wohl noch eine hübsche Reihe von Jahren werden warten müssen. Ich würde sagen, das sieht heute nicht viel anders aus als vor 500 Jahren. Und die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, dass wir Menschen gut erschaffen sind, aber uns gegen Gott entschieden haben und deswegen nicht gut sind und auch nicht gut werden können. Es braucht dafür die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt. Gutes zu tun, ohne daran zu glauben, dass Gott uns zuerst Gutes getan hat, ist nicht das, worum es bei Weihnachten geht. Wenn wir aus anderen Motivationen Gutes tun, dann verfehlt das seinen Sinn. Es bleibt Gutmenschentum. Wir greifen vor, wir überspringen alles, wozu Jesus auf die Welt gekommen ist, als ob das unnötig wäre. Wir versuchen, eine Abkürzung zu gehen. Man könnte sagen, ich brauche keine Hilfe von Gott. Er muss mich nicht retten, mir geht's doch gut. Ich kann sogar anderen Menschen helfen. Genau an dieser Stelle, wo wir jetzt gedanklich sind, ist Paulus in dem Brief an Titus auch und setzt hier ein. Er hat im bisherigen Brief Titus wertvolle Ratschläge darüber geschrieben, wie es ist, als Gemeindeleiter eine Gemeinde zu leiten, worum es alles geht, Älteste einzusetzen und so weiter. Aber für uns vielleicht noch spannender, wie sich ältere Männer verhalten sollen, ältere Frauen, jüngere Männer, wie er sich selbst, Titus selbst verhalten soll und wie sich Sklaven verhalten sollen. Also ein sehr ethischer Brief bis dahin, wo es viel darum geht, was man tun soll, was man nicht tun soll. Unser Text erklärt nun, warum sie sich so verhalten sollen. Warum macht es überhaupt Sinn, sich besonders zu verhalten, wenn man Christ geworden ist? Und für uns heute, warum ist es gut, Gutes zu tun? Und was soll die Motivation sein? Woher sollen die guten Taten kommen? Fangen wir beim Anfang an. Paulus deutet Weihnachten und das Leben und das Sterben von Jesus so. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Die ist da und jetzt ist sie offensichtlich geworden. In dem Leben von Jesus, in der Geburt und in seinem Sterben. Gottes Gnade wird klar. Jeder kann sie sehen. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Die Rettung hat internationale Reichweite und betrifft jeden Menschen. Sie ist allumfassend und reich. Gnade ist was Gutes, das man bekommt, ohne etwas dafür getan zu haben und ohne es verdient zu haben. Gnade kann zum Beispiel sein, dass der Busfahrer die Tür nochmal aufmacht, obwohl er pünktlich ist und ich zu spät. Gnade kann aber auch viel krasser und allumfassender sein, wie es mit Jesus ist. Die größte Gnade ist, dass jemand gestorben ist, um die Gottesbeziehung aller Menschen wiederherzustellen, dabei auch deine. Jesus ist personifizierte Gnade. Wer anfängt an Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen, der übergibt sich dieser Gnade. Paulus schreibt als nächstes, dass die Gnade erzieht. Verrücktes Bild. Wenn ich das so höre, dann hört sich das komisch an, weil ich bin erwachsen. Und eigentlich glaube ich, dass meine Eltern ganz guten Job gemacht haben, mich zu erziehen. Irgendwie erzogen werden will ich gar nicht mehr so richtig von irgendwem. Wir alle haben Erziehung erlebt, als positiv, vielleicht als negativ. Es gibt so viele verschiedene Arten davon, autoritäre Erziehung, antiautoritäre, eher entspannte oder bemutternde Erziehung. Die Erziehung durch die Gnade ist die beste, die es gibt. Stell dir vor, der bestdenkbarste Vater nimmt dich unter seine Fittiche und bringt dir alles bei, was du wissen und können musst. Er begleitet dich, versorgt dich und fordert dich heraus. So ist es nämlich. Das sind die besten Wachstumsbedingungen, die man als Mensch bekommen kann. Gott selbst in seiner Gnade hilft dir, der herrliche Mensch zu werden, den er schon in dir sieht. Die Gnade ist sichtbar geworden und sie erzieht uns dazu. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit einer Schule, dass wir in der Schule der Gnade sind. Der erste Teil, dass die Gnade erschienen ist, allen Menschen, bezieht sich auf jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt. Und das, worum es jetzt geht, die Schule der Gnade, bezieht sich auf Christen tatsächlich. Paulus sagt, sie erzieht uns. Nicht alle Menschen, sondern nur die, die sich ihr unterstellen. Die, die in die Schule der Gnade gehen. Schauen wir uns die Schule der Gnade ein bisschen an und die Auswirkungen, die es hat. Es gibt ein paar Stellen im Text, die will ich kurz euch zusammenstellen dafür. Es findet ein Wandel statt von einer Ausgangssituation zu einer Zielsituation. Da gibt es ein paar im Text. Wegen der Gnade ist es möglich, sich von Formen der Gier abzuwenden, von den Begierden dieser Welt hin zu verantwortungsbewusstem Handeln. Begierden sind Kräfte, die das Verhalten herbeiführen. Ein Haben-Wollen von etwas oder jemand, das zu haben nicht gut für einen ist. Begierde kommt von innen, ist aber nach außen gerichtet. Das kann auf Personen oder Dinge gerichtet sein, aber vielleicht auch auf immaterielle Dinge wie Ansehen oder Macht. Sie kommt nicht von Gott her, wie es bei guten Sehnsüchten der Fall ist, sondern von innen. Gnade ermöglicht es, den Verstand zwischenzuschalten und die Begierden an guten Maßstäben zu messen. Daraus kann dann verantwortungsbewusstes Handeln entstehen. Eine zweite Auswirkung der Gnade ist, Gnade schafft eine Kehrtwende von der Auflehnung gegen Gottes Ordnung hin dazu, dass man voll Eifer bemüht ist, Gutes zu tun. Auflehnung gegen Gottes Ordnung meint das Gegenteil von dem, was gut ist, hin zu dem, was gut ist. Und es gibt noch eine dritte Form. Die Gnade macht es möglich, dass ein Wandel stattfindet von der Gottlosigkeit hin dazu, dass man sich nach Gottes Willen richtet und so lebt, dass er geehrt wird. Gottlosigkeit könnten wir vielleicht heute damit übersetzen, dass es keine Gottesbeziehung gibt, dass da einfach nichts ist oder dass man sogar Gott ignoriert. Von diesem Zustand hin dazu, dass man sich nach Gottes Willen richtet und so lebt, dass er geehrt wird. Dieser Erziehungsprozess, diese Schule der Gnade, wird ein ganzes Leben lang dauern. Da ist die Bibel auch ganz klar und sagt, darin eingebettet sind viele Einzelentscheidungen in diesem lebenslangen Prozess, die ein Leben hoffentlich in wachsendem Maße verantwortungsbewusst und auf Gott ausgerichtet werden lassen. Dazu, wie das passieren kann, findet ihr ein Zitat im Programmheft. Das sind die Verse 11 und 12 im Text und jetzt geht es noch weiter. So wie, oder ich fange anders an. Ich mag es, Paare zu fragen, wie sie sich kennengelernt haben. Und das Coole ist, dass es tatsächlich zwei Leute gibt im Paar, die diese Geschichte erzählen können. Und die sieht nicht immer gleich aus. Meine Frau und ich erzählen die Geschichte auch ganz anders. Das fängt sogar da an, dass wir, glaube ich, bestimmt 2 Jahre auseinander liegen, wo wir sagen würden, dass wir uns kennengelernt haben. Aber insgesamt ist es eine harmonische Ehe. genau. Aber so sind Geschichten unterschiedlich, auf dasselbe Ereignis bezogen. Und Paulus macht hier was ganz Ähnliches. Er nimmt jetzt nochmal eine neue Sichtweise auf das Leben von Jesus und das Sterben und den Tod ein und sagt es nochmal mit anderen Worten und anderen Bildern. Er sagt, ich lese nochmal kurz vor, Vers 14, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Ein paar Kernworte erkläre ich kurz daraus. Selbsthingabe, der sich selbst hingegeben hat. Das beschreibt den Tod von Jesus am Kreuz, wie er sich hat töten lassen, um Menschen zu retten. Ein Opfer. Wir haben gestern den Film Gran Torino gezeigt und der Film zeigt, wie ein Mensch genau das tut. Ein älterer, verbitterter weißer Mann namens Walt Kowalski, der von Clint Eastwood verkörpert wird, erlebt, wie immer mehr Migranten in sein Viertel ziehen und er letztlich der einzige Weiße ist. Er ist wirklich ein krasser Rassist und er lernt seine direkten Nachbarn, die auch einen Migrationshintergrund haben, in ihren ganz alltäglichen Situationen und Problemen kennen und beginnt, seinen Nachbarsjungen zu mögen und zu fördern. Dieser wiederum gerät in Konflikt mit einer Gang und der Konflikt weitet sich aus. Der Junge ist dem nicht gewachsen und alles spitzt sich zu. Walt provoziert die Gang daraufhin so stark, dass sie Angst vor ihm bekommen und ihn fürchten. Der Film gipfelt in der Gegenüberstellung von dem einzelnen weißen Kriegsveteranen und der Gang, als er sie bei ihrem Haus aufsucht. Sie haben so eine Angst, dass sie auf den alten, unbewaffneten Mann schießen und ihn töten. Aufgrund dieses Mordes kann dann endlich diese Gang verhaftet werden und es gibt auf einmal Zeugen, die sich dazu zur Verfügung stellen. Er hatte darauf hingearbeitet, von ihnen erschossen zu werden, damit der Nachbarsjunge in Freiheit und ohne Angst leben könnte. Dafür war sein Opfer ein hoher Preis, aber einer, den er zu zahlen bereit war. Ganz ähnlich ist es mit Jesus am Kreuz. Die Gnade Gottes wird hier in der Aufopferung von Jesus offensichtlich. Ein anderes Bild, das Paulus dafür verwendet, er sagt, das ist geschehen, um loszukaufen, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen. Wir müssen uns vorstellen, das ist in eine Gesellschaft geschrieben, die eine Sklavenhaltergesellschaft war. Nicht jeder war Sklavenhalter, aber das war an sich was ganz Normales. Ich glaube, jeder wird einen Sklaven gekannt haben. Und man konnte diese Sklaven befreien, dadurch, dass man dem Sklavenbesitzer Geld als Entschädigung gegeben hat, damit der frei wurde. Und dieses Bild verwendet Paulus hier und sagt, das ist ungefähr das, was Jesus getan hat. Er hat bezahlt, damit jemand aus dem Einflussbereich, aus einem Einflussbereich in einen anderen Einflussbereich wechseln kann. Dass er aus dem Machtbereich des Sklavenhalters frei wird. In unserem Fall, dass wir aus dem Machtbereich des Bösen frei werden und zum Machtbereich des Guten dazugehören können. Und der Zweck von dem Ganzen, worum es dabei geht, von diesem Loskaufen und von der Selbsthingabe, ist, dass Gott gern ein Volk hätte, das ihm gehört. Ein Volk ist eine Gemeinschaft von Menschen, die eine starke Gemeinsamkeit haben. Bei Gott ist es der gleiche geistliche Vater, den alle Christen haben. Er ist Vater aller, die zu ihm gehören möchten, über alle Sprachen und Nationalgrenzen hinweg sozusagen. Ein internationales Volk. Ihrer Gedanke. Gott will, dass wir zu ihm gehören und dass wir ihm gehören. Gerade wenn man anfängt, sich für Jesus zu interessieren, klingt das vielleicht interessant. Vielleicht beginnt Jesus auch Teil des eigenen Lebens zu werden. Man könnte denken, Jesus gehört zu meinem Leben. Ich nehme die Gedanken von Jesus in mein Leben auf und meine Spiritualität, aber ich bestimme darüber, was für einen Raum das einnimmt. Manches Unangenehme habe ich ja schon gehört, das passt mir nicht, das passt einfach nicht zu meinem Leben und zu mir. Das ist nicht das, was Gott will. Er will mehr. Oder wenn du Jesus schon länger kennst und vielleicht regelmäßig Gottesdienste besucht, vielleicht hast du Lebensbereiche, in denen Gottes Anspruch nicht sichtbar wird. Lebensbereiche, in denen du Gott ausschließt, wo du selbst bestimmen willst und vielleicht sogar weißt, was Gott für gut hält und denkst, ja, ich weiß es aber besser. in den Bereichen, in denen meine Meinung in Konflikt mit Gottes Meinung steht. Könnte auch so aussehen, dass man nur die Texte in der Bibel liest, die man mag, und die unangenehmen anderen Leuten überlässt. Auch das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Er will mehr. Jesus ist am Kreuz nicht dafür gestorben, ein Teil von deinem Leben zu werden, sondern er stellt einen Anspruch auf dein ganzes Leben. Er kann diesen Anspruch stellen, weil er dich geschaffen hat und weil er für dich gestorben ist. Du darfst Teil von Gottes eigenem Volk werden. Das ist wertvoller, als wenn er nur Teil von deinem Leben würde. Ich sage den Satz nochmal. Jesus ist am Kreuz nicht dafür gestorben, um Teil von deinem Leben zu werden, sondern er stellt einen Anspruch auf dein ganzes Leben. Er kann diesen Anspruch stellen, weil er dich geschaffen hat und weil er für dich gestorben ist. Du darfst Teil von Gottes eigenem Volk werden. Das ist viel wertvoller, als wenn er nur Teil von deinem Leben werden würde. Gott und das Gute soll Teil von meinem System werden? Nein. Er will ein Volk, das ihm allein gehört und das sich dann voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Meine Frau hat sich gestern so ausgedrückt, dass wir hibbelig sein sollen, dass wir gar nicht stillhalten können, Gutes tun zu können. Das ist das Ziel, das möchte Gott mit seinem Volk erreichen. Gestern war ein Artikel über das Schenken in der MAZ. Ein Experte fürs Schenken und soziale Beziehungen war dort zitiert. Das Motiv fürs Schenken liegt im Interesse am anderen und im Interesse an sich selbst. Ich lese nochmal. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich den verstanden habe. Das Motiv fürs Schenken liegt im Interesse am anderen und am Interesse an mir selbst. Also es geht nicht nur um den anderen, sondern ich schenke auch, weil mir das was bringt. Schenken und Gutes tun sind normalerweise nicht frei von egoistischen Motiven. Das stellt er fest. Alle menschlichen Beziehungen finden wechselseitig statt und bleiben in gewisser Weise auch ich-bezogen. Ist das ein Problem? Das Problem am Schenken und Gutes tun ist, dass es weiterhin um mich geht, nicht um Gott. Weihnachten und eigentlich alles auf der Welt dreht sich um Gott. Auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. Wer wahrhaft Gutes tun will, muss bei Gott starten. Es fängt bei seinem Geschenk aus an und zieht von da aus Kreise. Alle Beziehungen haben wechselseitiges Element. Das ist für uns Menschen ganz normal, das prägt unser Handeln und Empfinden. Oft ohne darüber nachzudenken und manchmal denken wir trotzdem darüber nach. Geschenke funktionieren so, Dankbarkeit funktioniert so. Aber auch Korruption, ich schenke dem anderen, dann ist er nicht mehr ganz frei, hat irgendwie das Gefühl, er müsste mir was zurückgeben. Vielleicht will er das sogar direkt. Alle Tauschbeziehungen funktionieren so, Handel funktioniert auf diesem Prinzip. Es ist alles zweiseitig. Es geht was in die eine Richtung und es geht was in die andere Richtung. Und dadurch, dass ich was gebe, baue ich eine Verpflichtung auf, dass der andere mir dankbar ist oder mir einen Gefallen schuldet oder irgendwie sowas. Wir Menschen übertragen das auch auf die Gottesbeziehung. Wir haben das Gefühl, oder viele Religionen versuchen das so, dass wir vorlegen, dass wir was leisten und dann ist Gott am Zug. Wir legen vor, Gott legt nach. So stellen wir uns das vor. Der Unterschied zum Glauben an Jesus ist der, dass hier nicht wir diese Beziehung beginnen, sondern Gott einsteigt. Ich darf ihn anfangen lassen und darf dann aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang, antworten. So hat er sich das vorgestellt. Er hat vorgelegt, ich darf nachziehen. Weil er angefangen hat, darf ich antworten. Weil er geschenkt hat, darf ich schenken. Weil er Gutes getan hat, darf ich Gutes tun. Wer das umkehrt, ist nicht mehr bei der Gnade Gottes. Wer Gottes Gnade angenommen hat und sich seiner Schule der Gnade befindet, darf jetzt motiviert sein, Gutes zu tun. Dazu lädt diese Adventszeit mit den ganzen Möglichkeiten, dass sie Spendenzeit ist, ein. Das können wir nutzen, dem können wir uns hingeben. Gott hat die ganze Welt beschenkt. Wozu motiviert es dich? Wie willst du deiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen? Tu es. weil wir uns schon in der zweiten Hälfte des Advents befinden, müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie es weitergeht, wenn der Advent vorbei ist. Was kommt danach? Bisher habe ich euch eine Stelle im Text vorenthalten. Da steht: Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Hier ist noch eine andere Auswirkung der Gnade. Sie weist uns über Weihnachten hinaus. Die Gnade führt dazu, dass wir voll Sehnsucht warten. Warten, auch wenn es nicht mehr Advent ist. Wenn wir zum Beispiel Silvester zurückgucken aufs Jahr, ausblicken, dann ist es ein Rückblick und ein Ausblick. Und so, wenn wir als Christen in der Schule der Gnade sitzen und eifrig lernen, gibt es zwei Fenster. Eins, das nach links schaut und eins, das nach rechts schaut. Eins, das zurückblickt und eins, das ausblickt. Diese zwei Fenster brauchen wir. Das eine Fenster zeigt uns die Gnade, die an Weihnachten erschienen ist, und Jesus Leben, Jesus Sterben. Das ist aus dem einen Fenster zu sehen. Ich würde mal sagen, die Krippe können wir sehen. Aus dem einen Fenster. Aus dem anderen Fenster sehen wir ein Licht am Horizont, das uns das zweite Kommen von Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit ankündigt. Die Bibel sagt, dass er wiederkommen wird und dass er dann die Beziehung und alles, was auf dieser Welt nicht richtig ist, richtig machen wird. Dass er Ordnung herstellen wird, so wie Gott sich das gewünscht hat. Bei der Krippe sehen wir, Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gottes Kinder werden können. Und am Horizont sehen wir, in Ausübung seines Richteramts erscheint Gott in Jesus, um die Dinge in der Schöpfung wieder zurechtzurücken und das Leben jedes Einzelnen vor Gott zur Sprache zu bringen. Wir lernen von beiden. Wir lernen von Weihnachten und wir lernen, was noch kommt. Das ist ein bisschen, als wenn man mehrere Produkte bei Amazon bestellt. Ich bin sicher, ihr habt es schon mal erlebt. Aus irgendwelchen Gründen sind manche Dinge schneller zum Versand bereit als andere. Und dann kommen die auf die Idee, mehrere Pakete zu schicken. Eins kommt an einem Tag, dann kommt nächstes und nur eins kommt wesentlich später. Manchmal bekommt man mehrere Pakete an unterschiedlichen Tagen. Die Sache mit Jesus ist eine Lieferung, so eine Lieferung mit mehreren Sendungen. Ein Paket ist schon angekommen. Jesus ist bereits erschienen und doch warten Christen darauf, dass die Lieferung komplett ist. Ich habe schon miterlebt, dass man sich darüber aufregt, wie unwirtschaftlich das ist, zwei Pakete zu schicken oder so. Amazon sollte doch lieber eins und dafür dann später schicken. Wir können richtig dankbar sein, dass Gott in zwei Lieferungen sendet. Die Zeit zwischen dem ersten Geschenk, Jesus, und dem zweiten Geschenk, Jesus, ist nämlich die Zeit, in der wir gerade leben. Es ist die Zeit, in der Menschen von Gott und Jesus erfahren und sein Geschenk annehmen können. Es ist die Zeit der Reaktion auf den ersten Teil des Geschenks. Wenn die zweite Lieferung kommt, ist die Zeit vorbei. Dazwischen können noch so viele Menschen wie möglich Gott in Jesus kennenlernen. Vielleicht steht deine Reaktion auf das erste Geschenk noch aus. Dann nimm die Adventszeit doch zum Anlass, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, worum es bei diesem Fest geht. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Amen.